NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt die Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Begonnen hat alles im November des letzten Jahres. Damals hatten über 400 Philosophieprofessoren und Professorinnen einen offenen Brief geschrieben. In dem forderten sie zu einem Boykott gegen die israelische Wissenschaft und Forschung auf. Sie verlangten eine Ächtung von akademischen Einrichtungen, Forschenden und wissenschaftlichen Kooperationen wegen des Kriegs in Gaza. Die deutsche Wissenschaftsgemeinschaft reagierte und reagiert ablehnend auf dieses Ansinnen. So hat sich zum Beispiel die Hochschulrektorenkonferenz in einem offenen Brief vor wenigen Wochen eindeutig gegen, Zitat, jede Form des Boykotts gegen israelische Wissenschaftler und israelische Einrichtungen ausgesprochen. In dem Brief heißt es weiter, die schleichende, oft subtile Ausgrenzung israelischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler widerspreche den Grundprinzipien der akademischen Zusammenarbeit und der akademischen Freiheit. Und auch die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen spricht sich gegen dieses diskriminierende Vorgehen aus. Aber in anderen Ländern sieht das anders aus. So hat zum Beispiel die spanische Rektorenkonferenz ausdrücklich die Zusammenarbeit mit israelischen Forschenden in Frage gestellt. Universitäten wie die von Granada oder Valencia haben angekündigt, nicht mehr mit israelischen Einrichtungen zu kooperieren, solange dort, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattfinden. Wird Israels Wissenschaft, bisher international bestens vernetzt und extrem innovativ, jetzt isoliert und ausgegrenzt? Darüber habe ich mit dem Wissenschaftler Meron Mendel gesprochen. Als Pädagoge und Historiker leitet er die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob die aufgezählten Beispiele, die Unis von Granada, Valencia, Ausnahmen sind in der akademischen Welt oder wie sich die Situation insgesamt darstellt.
Das Thema Boykott wird in vielen Universitäten, sowohl in Europa als auch in den USA, debattiert. Und der Druck wächst, also der Druck seitens von Studierenden, von der Protestbewegung, aber auch der Druck von Teilen aus dem Kollegium, also von Professorinnen und Professoren, die das eindringlich einfordern. Die Kontakte mit Universitäten in Israel, der Kontakt mit israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abzubrechen. Und von daher, ich denke, das ist nur der Anfang.
Und haben Sie den Eindruck, dass das vor allen Dingen eben durch diese Protestcamps zum Beispiel an den Universitäten, also durch die Studierenden, die ja sehr lautstark sind, zwar wenige, aber doch extrem lautstark, dass die das ganz massiv vorantreiben? Oder gibt es auch in den Kollegien doch auch eine Bereitschaft für den Boykott bzw. eine Skepsis gegenüber Israel?
Sowohl als auch. Also natürlich die Hauptforderung von den Protesten der Studierenden, übrigens nicht nur Studierenden, sondern diese Protestcamps sind nicht nur von Studierenden vorangetrieben, es sind auch viele Aktivisten, die gar nicht studieren. Aber das ist die Hauptforderung dieser Camps, dieser Protestbewegung. Und das trifft sich auf offene Türe bei Teilen der Professoren, der Mittelbauer, die von Anfang an auch eine, sagen wir, offene Herz für die Boykottbewegung haben. Und von daher, wir sehen hier sozusagen einen Querschnitt von Bundesjenigen, die jetzt entweder aus Überzeugung das Boykott an Israel vorantreiben wollen oder aus Bequemlichkeit, weil das ist immer sozusagen oft auch eine Zugeständnis, dass die Universitätsleitung den Studierenden machen kann und damit erhofft man sich, dass diese zum Teil gewalttätige Proteste dann nachlassen, dass die Studierenden den Druck reduzieren und von daher ist es auch oft eine Bequemlichkeitslösung.
Können Sie mir ein paar Beispiele geben, was alles passiert? Also Kooperation wird ausgesetzt, heißt das, Projekte werden nicht fortgeführt, werden israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder ausgeladen oder welche Facetten finden eigentlich statt?
Ich würde von zwei Formen des Boykotts sprechen. Es gibt der offene Boykott und es gibt der stille Boykott. Also der offene Boykott kommt zur Geltung, wenn israelische Wissenschaftler ausgeladen werden, wenn Kooperationsprojekte, Forschungsprojekte gar nicht zustande kommen. Oft, wir hatten auch Fälle, wo israelische Wissenschaftler Artikel eingereicht haben zu einer Fachzeitschrift und die Fachzeitschrift schrieb, dieser Text wird gar nicht in Erwägung gezogen, weil der Absender aus Israel kommt. Und dann gibt es viel häufiger Formen des Boykotts, nämlich der stille Boykott. Das heißt, da wird es nicht schwarz auf weiß geschrieben, du wirst nicht eingeladen, weil du israelisch bist, aber man stellt fest, es finden internationale Konferenzen statt und israelische Wissenschaftler werden gar nicht eingeladen oder ihre Texte werden nicht abgedruckt. Die Wissenschaftswelt ist auf Kooperation angelegt, das heißt, es sind sehr viele Forschungsprojekte in Verbund zwischen mehreren Ländern. Und dann ist es sehr einfach zu sagen, okay, dann nehmen wir einfach ein anderes Land. Warum müssen wir jetzt ausgerechnet einen Kooperationspartner aus Israel haben? Das ist oft ja so subtil, wird nicht laut ausgesprochen, aber was man hört von Kolleginnen und Kollegen in Israel immer wieder, dass gerade nach dem 7. Oktober sie werden viel weniger eingeladen zu Konferenzen im Ausland. Ihre Texte werden, also ihre Fachpublikationen werden weniger wahrgenommen. Also sie beklagen schon, dass der stille Boykott sehr mächtig ist.
Ja, ich habe gelesen, dass es auch eine Initiative gibt. Ich meine von der Spanischen Rektorenkonferenz, die der Europäischen Kommission empfehlen wollen, nochmal darüber nachzudenken, ob Israel eigentlich den ethischen Standards der EU entspricht, also in den Handlungen, und ob deshalb sozusagen israelische Forschende geeignet sind, um mit europäischen Forschenden zusammenzuarbeiten. Wenn ich das richtig weiß, ist das doch eine komplett neue Qualität, über internationale Zusammenarbeit im wissenschaftlichen Kontext nachzudenken. Oder wie ordnen Sie das ein?
Das ist eine weitere Ebene, nämlich eine strukturelle Boykott. Also wenn das nicht mehr sozusagen der Entscheidung von einem bestimmten Forschenden oder jemand, der Konferenz organisiert, wer man einlädt, sondern es wird strukturell angelegt, man darf mit Universitäten in Israel, mit israelischen Forschenden nicht kooperieren, das wird das alles natürlich auf eine ganz andere Level bringen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Also ich würde erstmal von diesen zwei Formen des Boykotts reden. Der direkte Boykott auf wirklich in der lokalen Ebene und der stille Boykott. Ein struktureller Boykott ist nur so am Rande zu hören, diese Ideen, wie Sie gerade erwähnt haben. Es hat aber auch in der Argumentation keine richtigen Anhaltspunkte. Von daher, ich glaube, in der absehbaren Zeit wird es auch nicht funktionieren.
Und welche Folgen hat das für die israelische Wissenschaft und Forschung und für die Forschenden selbst?
Also die akademische Welt in Israel lebt von dem Austausch, vor allem mit dem amerikanischen und europäischen Raum. Israel ist insofern eine Insel im Nahen Osten, was die technologischen Fortschritte angeht, was auch diese sehr lebendige wissenschaftliche Welt, die israelische Universitäten sind unter den 100 besten Universitäten der Welt. Es gibt sehr viel Austausch, Studierenden, sowohl israelische, die gehen in den Ausland, als auch ausländische, die gehen nach Israel, wenn es keine Kriegszeit ist. Das bedeutet, wenn man tatsächlich schafft, dass der Boykott flächendeckend funktioniert, dann wird praktisch der Sauerstoff für die israelische Wissenschaft genommen. Die israelische Wissenschaft kann nicht in Isolation funktionieren, auch nicht so Bereiche, wo Israel ganz vorne ist, wie Hightech, wie Computer Engineering und so weiter, die brauchen die Kooperation aus dem Ausland. Und von daher, das trifft Israel schon in einen Wundepunkt.
Aber es trifft eben letztendlich auch die Wissenschaft zum Beispiel in Europa oder in den USA, weil die Fälle, die Sie gerade nannten, also mit Computern und so, aber eben auch in den Lebenswissenschaften, also Reproduktionsmedizin oder Stammzellforschung, da ist ja Israel unglaublich weit. Und wenn man jetzt auf diese Erkenntnisse alle verzichten möchte, dauerhaft, beschneidet man sich ja selbst auch eines großen Wissensbereichs. Also das finde ich vor diesem Hintergrund auch eigentlich eine Maßnahme, die doch gegen das Wesen von Wissenschaft eigentlich gerichtet ist.
Wissenschaft lebt von einem Austausch. Also es funktioniert ein bisschen wie die Kulturwelt. Also dass auch keine Kultur existiert in luftleeren Raum, sondern Kultur funktioniert durch Austausch mit anderen Kulturen. Wissenschaft funktioniert auch mit dem wissenschaftlichen Austausch. Die Bundesrepublik Deutschland ist Beispiel dafür, dass nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, ein von den Eckpfeilern der Neues Deutschland war der wissenschaftliche Austausch, der Gründung von DAAD, also der Auslandsdienst, weil man versteht, dass der wissenschaftliche Austausch wesentlich ist, auch für Volksverständigung, für den Dialog, sowohl in der Humanistik, aber auch in der Wissenschaft, dann, dass man vorankommt. Und diese Kontakte sind unheimlich wichtig. Von daher natürlich der Verlust ist für Israel, aber es ist auch der Verlust für diejenigen, die sich dann diese Logik des Boykotts auf sich auferlegen. Wenn eine Universität dann beschließt, mit Israel nicht zu kooperieren, entscheidet man sich bewusst für Verengung des Blickes. Und das ist natürlich gegen die Logik der Wissenschaft.
Ja, die deutschen Hochschulrektorenkonferenz, die haben ja jetzt auch vor wenigen Wochen einen Brief, einen offenen geschrieben und gesagt, also sie verwahren sich dagegen, sie wollen das nicht. Und dieser Zusammenschluss der deutschen Wissenschaftsorganisationen auch, sie auch gesagt haben, das ist eine Form von Diskriminierung und sie lehnen das extrem ab. Aber aus anderen europäischen Ländern kommt da ja ziemlich viel Druck. Also auch aus diesen, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, sie erkennen auf jeden Fall einen Palästinenserstaat an, also Spanien, Irland. Wie hoffnungsvoll sind sie, dass der Austausch trotzdem noch weitergehen wird?
Also zunächst, eine pro-palästinensische Haltung oder die Anerkennung als palästinensischer Staat kann, aber muss nicht mit dieser Boykottmentalität einhergehen. Denn wenn man das wirklich ernst nimmt und meint, eine Lösung für diese Region kann nur funktionieren, wenn sowohl das jüdische Volk als auch das palästinensische Volk zwischen Mittelmeer und Jordanfluss ihre Existenz finden, ist dann der Boykott Israels alles anders als zuträglich, sondern wir können durchaus dann die palästinensische Sache unterstützen. Man kann die israelische Politik in aller Härte kritisieren, auch die Kriegsführung, und zugleich bemühen, um friedliche Kräfte innerhalb der israelischen Gesellschaft zu unterstützen. Und genau, wenn man die israelische Gesellschaft kennt, dann weiß man, dass die progressive Kräfte innerhalb der israelischen Gesellschaft genau in der Wissenschaft sind, in der Wissenschaft, in der Kultur. Das sind diejenigen, die seit vergangenen Jahren noch vor dem 7. Oktober mit Hunderttausenden von Menschen auf die Straße gegen der rechtsnationalistische Regierung von Benjamin Netanyahu auf die Straße gegangen und dagegen protestiert haben. Es heißt, kann man das so sagen, wenn man für die palästinensische Sache eintreten will, muss man genau das Gegenteil des Boykotts machen, sondern genau auch zugleich die israelische Wissenschaft, der Dialog mit israelischer Wissenschaft, der Unterstützung von israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ganz hoch auf die Fahne schreiben, um sie dann zu unterstützen in deren Kampf gegen der jetzige israelische Regierung.
Ist das für Sie überraschend, dass jetzt auch aus dem Wissenschaftsfeld im Prinzip diese simple Boykottbewegung, dass die jetzt plötzlich so einen großen Rückenwind bekommt?
Ja, also man kann eigentlich erwarten von Wissenschaftlern, von Professorinnen und Professoren, dass hier eigentlich unsere Handwerkzeuge sind, die Differenzierungen sind, der Umgang mit Ambiguität. Man konnte erwarten, dass gerade in diese Klientur vielleicht noch mehr Platz für die Grautonne gibt, dass man noch versucht, in die Tiefe zu gehen. Wie oft ja sozusagen die Theorie und die Praxis sehen anders aus. Also wir sehen, dass auch Professoren, die vielleicht in ihr Arbeitsfelder in der Lage sind, in die Tiefe zu gehen, gerade wenn es geht um Israel-Palästina-Konflikt, dann werden vor allem Vereinfachungen eingeübt. Wir müssen auch in Klammern sagen, die meisten von denen sind nicht diejenigen, die ihre Expertise haben in diesem Konflikt, sondern meine Erfahrung, das sind oft ja Forschende aus ganz anderen Bereichen, entweder auch in den Sozialwissenschaften, die, keine Ahnung, ihr Schwerpunkt, sei es in Südostasien oder in Lateinamerika haben oder irgendwie Physiker oder was auch immer. Und sie meinen aber mit relativ wenig Wissen über diesen Konflikt schon die Zauberlösung zu haben. Das ist oft ja so eine Art von Trend. Und ich muss zugestehen, auch Wissenschaftler sind nicht frei davon, irgendwie an bestimmte Trends teilzunehmen, sondern bei Wissenschaftlern ist es oft so ein politischer Trend, was es gerade angesagt wird. Und Israel ist gerade angesagt, Israel als Kolonialstaat zu sehen, als der letzte Vorposten des Westens im globalen Süden zu sehen. Das ist so ein Trend. Und von daher springen sehr viel auf diese Karre, ohne sehr viel in die Tiefe zu gehen. Und die würden in der Regel nicht wissen, was der Unterschied zwischen den Universitäten in Israel. Sie wissen auch nicht, was die Rolle von Wissenschaftler in der israelischen Gesellschaft haben. Sie wissen auch nicht zu unterscheiden zwischen friedliche und fundamentalistische Kräfte in der palästinensischen und in der israelischen Bevölkerung, sondern hier geht so eine Art von Rigorosität, die sagen einfach, wir sind auf der Seite der Palästinenser, deswegen sind wir vor Boykott an Israel. Ich persönlich erachte das als weniger konstruktive Haltung und vor allem nicht eine Haltung, den Menschen vor Ort, die für Frieden sind, also die Teile der Bevölkerung in Israel und in Palästina, die für Frieden sind, die profitieren von dieser Haltung nicht. Ganz im Gegenteil, diese Boykotthaltung führt eher dazu, dass die fundamentalistischen Kräfte, die kriegstreibenden Kräfte Zulauf bekommen. Und das ist im Grunde genommen das, was so tragisch in dieser Spirale ist.
Das war ein Gespräch mit Meron Mendel, dem Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main, zu den Boykottaufrufen gegen israelische Forschende und wissenschaftliche Einrichtungen in Israel. Auf meine Frage, welche Musik er gerne hören möchte, wünschte sich Meron Mendel das Stück »There Must Be Another Way«, gesungen von Mira Awad und Noah. Das war »There Must Be Another Way«, es sollte einen anderen Weg geben, gesungen von der palästinensisch-israelischen Schauspielerin und Sängerin Mira Awad und der jüdisch-israelischen Sängerin Ahinoam Nini, bei uns in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Noah. Beide Künstlerinnen treten seit Jahren immer wieder gemeinsam auf, vertraten gemeinsam beispielsweise Israel auf dem ESC 2009, sind in der israelischen Friedensbewegung aktiv und dafür auch schon ausgezeichnet worden. Letzte Woche sind sie gemeinsam in Berlin aufgetreten bei der viertägigen Konferenz zu den europäischen Perspektiven auf den Israel-Palästina-Konflikt, den Meron Mendel gemeinsam mit Saba Nur Chema organisiert hatte. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Das Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens ist in den Einbürgerungstest für Deutschland aufgenommen worden. Er ist Bestandteil des neuen Staatsangehörigkeitsrechts, das gestern in Kraft getreten ist. Gefordert wird nun ein Bekenntnis zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens. Der Fragenkatalog wurde entsprechend erweitert, auch zum Existenzrecht Israels. Der jüdische Student Lahav Shapira verklagt die Freie Universität Berlin mit dem Vorwurf, nicht genug für seinen Schutz vor Diskriminierung getan zu haben. Wie das ZDF-Magazin Frontal berichtet, beruft Shapira sich auf das Berliner Hochschulgesetz, das Hochschulen dazu verpflichtet, Diskriminierungen zu verhindern. Dem ZDF liegt die Klageschrift des jüdischen Studenten vor. Shapira war Anfang des Jahres in Berlin-Mitte von einem deutschen Mitstudenten so schwer attackiert worden, dass er dabei Knochenbrüche im Gesicht erlitt. Die Straftat war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft antisemitisch motiviert. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein ist mit dem Moshe-Rosen-Preis der Europäischen Rabbinerkonferenz ausgezeichnet worden. Klein bekam die Auszeichnung für seine führende Rolle bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von Judenhass in Deutschland. Der Präsident der Konferenz der europäischen Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, erklärte, an wenigen Positionen sei es so nötig, Tacheles zu reden, wie Klein es tue. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte in ihrer Laudatio, Klein verkörpere das Engagement des Staates, jüdisches Leben zu stärken und sichtbar zu machen. Eine Vorlesung der israelischen Unternehmerin Jenny Havemann zum Thema Judenfeindlichkeit an der Hamburger Universität ist von pro-palästinensischen Aktivisten mehrfach gestört worden. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, hatten sich etwa 15 Personen vor dem Gebäude versammelt, einige von ihnen seien in den Hörsaal eingedrungen. Besucher der Vorlesung hätten sich bedroht gefühlt. Die Polizei war mit 30 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Im Mai war während der Ringvorlesung eine Mitarbeiterin der deutsch-israelischen Gesellschaft von einer pro-palästinensischen Aktivistin verletzt worden. In diesem Jahr haben so viele Menschen das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg besucht wie noch nie. Nach Angaben von Geschäftsführer Andreas Stein kamen mehr als 6000 Gäste. Das Festival sei nicht nur aktuell von enormer gesellschaftlicher Bedeutung. Mittelfristig wollen die Initiatoren nach eigenen Angaben zur ersten europäischen Anlaufstelle für jüdische Filmemacher aus der ganzen Welt werden. In diesem Jahr waren die Filme Südsee über eine deutsch-israelische Freundschaft im Kontext des Nahostkonflikts und Wisniewski, eine Filmbiografie des gleichnamigen russisch-amerikanischen Fotografen, die Sieger in den Kategorien Spiel- und Dokumentarfilm. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom. Bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Juna Simon aus Oldenburg.
Die Parascha dieser Woche heißt Schlach Lecha, auf Deutsch sende oder schicke dir. Es gibt noch zwei weitere Wochenabschnitte, die dasselbe Verb als Namen haben, Vayishlach und Beshalach. Die drei Wurzelbuchstaben des Wortes sind die Buchstaben Shin, Lamed und Chet. Shalach bedeutet senden oder schicken, der Shaliach ist ein Gesandter, Lishloach bedeutet etwas zu versenden. In Vayishlach sendet Jakob Geschenke an seinen Bruder Esav, den er seit 21 Jahren erstmals wiedersehen wird, nachdem er ihm vor seiner Flucht das Erstgeburtsrecht geraubt hat. Jakob tritt seinem Bruder gegenüber, bückt sich vor Esav und redet ihn mit »Mein Herr« an. Im Abschnitt Beshalach schickt der Pharao die Kinder Israels, nachdem er und sein Volk von den berühmten 10 Plagen heimgesucht wurden, aus seinem Land in die Wüste. Die Menschen gehen zwar in Hast und Eile, aber sie gehen als ein Volk und erhobenen Hauptes der Freiheit entgegen. In unserem Abschnitt, Shlach Lecha, sendet Moshe Kundschafter aus, die das verheißene Land erkunden sollen. Aus der Wüste Paran, das liegt etwas südlich von Beersheba, werden 12 Männer geschickt, einer aus jedem der 12 Stämme Israels. Als sie zurückkehren, berichten sie, dass die Menschen, denen sie dort begegnet sind, groß seien und die Städte stark befestigt. 10 dieser Kundschafter lassen ihre Erzählungen sehr negativ klingen und betonen, es sei zu gefährlich, dorthin zu ziehen. Wie Heuschrecken hätten sie sich unter den Menschen dort gefühlt. Als Reaktion hierauf rebelliert das Volk gegen Moschee und Aharon und verlangt eine Rückkehr nach Ägypten. Lieber wolle man wieder als Sklave in Ägypten leben, als in der Wüste durch das Schwert zu sterben. 2 der Kundschafter, Hoshea bin Nun und Kaleb ben Jefunne, versuchen, das Volk zu beruhigen. Sie bestätigen zwar, was die anderen gesehen haben, zeigen sich aber überzeugt davon, dass das Land zu erobern sei. Außerdem sei die Erde gut und bringe gute Früchte. Als Beweis bringen sie eine Weintraube, die so groß ist, dass sie sie zu zweit tragen müssen. Die innere Einstellung scheint den Blick auf die Dinge zu beeinflussen. Ein und dieselbe Situation kann auf unterschiedliche Weisen betrachtet und eingeschätzt werden. Manchmal hängt es von der Tagesform ab, wie wir mit einer Situation umgehen. Manches hängt aber auch von unserer Grundeinstellung dem Leben gegenüber ab. Ist meine Einstellung eher grau und depressiv oder sehe ich in allem Licht und Freude? Manche Dinge kosten uns ungeheuer viel Kraft. Andere füllen uns mit Energie. Unser Wochenabschnitt, Shlach Lecha, erinnert uns eben genau daran, dass es immer wieder an uns selbst liegt, wie wir uns entscheiden und wie wir uns verhalten, mit welcher Einstellung wir dem Leben begegnen. Bücken wir uns ängstlich, wie in Vayishlach, oder entscheiden wir uns für Beshalach und gehen erhobenen Hauptes dem Leben entgegen? Die Entscheidung liegt bei uns, immer wieder aufs Neue. In diesem Sinne ein hoffnungsvolles Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Juna Simon aus Oldenburg. Zum Schluss hören Sie das Shama Kolenu. Übersetzt lautet der Text: höre auf unsere Stimme, wenn wir rufen. Es singt Stacey Love.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.